Sie auch da
raus. Moin, hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir gucken noch mal kurz auf Satz 3, 4. Und dann kommen wir zu einem der Hauptakteure, einer der Hauptpersonen dieser Vorlesung. Aber vorher eine kurze Wiederholung. Moment, ist alles an? Hallo? Ja. Ja, alles leuchtet. Rot und grün, sehr passend zur Vorweihnachtszeit. Diese ganze Lichter nochmal. Oh, und schon Jean-Luc, er ist immer weihnachtlich angezogen. Das nur am Anfang. Satz 3, 4. Wir haben uns da Körper angeguckt mit endlicher Charakteristik. Die Idee war, dass man vom Ring Z ausgeht und dass man dann einen Faktorring konstruiert und zeigt, dass das ein Körper ist. Und das funktionierte so, dass man sich eine Untergruppe hernimmt, P mal Z, P ist eine Primzahl, die Untergruppe besteht aus allen ganzzahligen Vielfachen von P. Und dann hat man da so Restklassen, Nebenklassen, also verschobene Untergruppen, die man verknüpft, indem man Repräsentanten verknüpft. Da haben wir dann einmal eine Kringeladdition und einmal eine Kringelmultiplikation. Einmal addiert man die Repräsentanten, einmal multipliziert man die Repräsentanten. Und für die Addition hatten wir uns das schon mal angeguckt beim Thema Gruppen und Faktorgruppen. Deswegen wussten wir über diese Kringeladdition schon ziemlich viel, über die Kringelmultiplikation dagegen nicht. Man muss sich also erstmal klar machen, dass das Verknüpfungen sind. Für Kringelplus mussten wir da nichts weiter zeigen, sondern konnten zitieren. Für Kringel habe ich gesagt, rechne ich Ihnen das in einer Podcast-Folge vor. Was wir zeigen müssen, haben wir letztes Mal in die Tafel geschrieben. Und die Podcast-Folge ist auch schon fertig skizziert. Die muss ich nur noch aufnehmen. Das mache ich wahrscheinlich heute Nachmittag. Dann, nach Schritt 1, überlegen wir uns, was braucht man jetzt eigentlich, um ein Körper zu werden. Dazu brauchen wir einen Ring. Das heißt, wir brauchen die Ringeigenschaften, das ist K1. Und bei den Ringeigenschaften haben wir abelsche Gruppe bezüglich der Addition. Das hatten wir glücklicherweise schon, konnten wir auch zitieren. Dann brauchten wir Assoziativgesetz für die Ringelmultiplikation, das haben wir uns angeguckt. Man braucht Distributivgesetze und so. Ja, das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Und dann braucht man noch K2. Und K2 war die zweite Körpereigenschaft. Nochmal zur Wiederholung. Dann nehmen wir den Ring her, werfen das Nullelement raus, also das neutrale Element für die Ringaddition, und dann behauptet K2, dass da mit der Ringmultiplikation eine abelsche Gruppe rauskommt. Und das war tatsächlich was Besonderes. Wir haben uns angeguckt, was für Konsequenzen das hat. Und jetzt mussten wir das hier zeigen. Da habe ich Ihnen auch das meiste angeschrieben. Was ich nicht angeschrieben habe, war, wie man darauf kommt, dass man für die Multiplikation inverse Elemente findet, für alles, was nicht Null ist. Auch das ist in der Podcast-Folge skizziert. Aber alles andere haben wir eigentlich besprochen. Und was ich auch in der Podcast-Folge mache, ist, dass ich für die Primzahl 3 einmal recht genau erkläre, wie das aussieht. Also wie die Elemente aussehen, wie man verknüpft, wie die ganzen Inversen aussehen, all das, damit Sie das einmal haben. Und es gibt eine Übungsaufgabe, die sich damit beschäftigt. Für die Primzahl 7, glaube ich, habe ich was geschrieben. Für die 7 habe ich was geschrieben. Was für Fragen haben Sie? Dazu noch oder generell zu Körpern? Sie können jetzt auch gerne noch andere Dinge zu Körpern fragen, über die haben wir nicht lange gesprochen, weil sie hier nicht im Mittelpunkt stehen, sondern wir brauchen nur gewisse Eigenschaften, weil das, was gleich kommt, über Körpern definiert ist und die Körperelemente braucht und auch Körpereigenschaften. Fragen? Antworten? Wünsche? Nö. Dann geht's weiter. Ich sehe keinen Einspruch. Wir gehen auf die nächste Seite. Lalala, es ist ganz toll, dass ich getroffen habe. Bereit? Bereit für eine der Hauptpersonen dieser Vorlesung? Okay, bereit, aber bist du jedenfalls anscheinend nicht. Wegräumen. Ganz viele Dinge in der Mathematik heißen Raum. Metrischer Raum, topologischer Raum, Vektorraum. Und Vektorräume werden häufig verwendet mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften, je nachdem, in welchem Gebiet der Mathematik man unterwegs ist. Also lohnt es sich da einmal ausführlich und auch erstmal recht allgemein drüber zu sprechen. Und dann fokussieren wir uns immer weiter auf algebraische Eigenschaften, weil das halt der Gegenstand der linearen Algebra ist. Und wir starten mit einem Beispiel. In dem Beispiel laufen Leute rum, die Sie schon kennen, nämlich 2×2-Matrizen. Der Unterschied zu vorher ist, dass wir diesmal Einträge aus dem Körper der reellen Zahlen nehmen. Okay? Wir haben also wieder so Matrizen, zwei Zeilen, zwei Spalten. Da stehen dann vier reelle Zahlen drin. Die können gleich oder unterschiedlich sein, da ist erstmal alles erlaubt. Und wir rechnen, genau wie vorher, mit einer Addition dieser Matrizen. Das haben wir schon mal gesehen. Und die Addition funktioniert komponentenweise. Das ist genauso wie in dem letzten Beispiel, wo es um Matrizen ging. Aber zusätzlich definieren wir jetzt noch eine Multiplikation von links mit Elementen aus R. Wir schreiben also ein Körperelement links neben die Matrix mit einem Kringel. Und das bedeutet, dass wir alle Einträge der Matrix mit diesem festen Körperelement multiplizieren. Das sind die beiden Sachen, die wir da jetzt machen. Und das eine ist eine Verknüpfung auf der Menge der Matrizen, das andere nicht. Denn da verwenden wir ja etwas, was keine Matrix ist, nämlich ein Körperelement und eine Matrix und kombinieren die irgendwo. Da stehen Beispiele. Wenn Sie möchten, rechne ich aber noch mehr Beispiele. Was möchten Sie da jetzt gerne noch sehen? Wozu haben Sie Fragen? Wenn Sie jetzt einfach da so drauf gucken, die Matrizen werden addiert, indem wir die Einträge addieren, und sie werden von links mit einem Körperelement multipliziert, indem wir alle Matrix-Einträge mit diesem Element multiplizieren. Was für Fragen sind da jetzt gerade noch offen? Ja?
Also bei Plus, also bei der Addition, Matrizen-Addition, haben wir aber trotzdem zwei Matrizen.
Da haben wir zwei Kreuzzahlmatrizen. Wollen wir das nochmal sehen? Möchten Sie nochmal Matrix-Addition sehen? Da gucken jetzt ein paar so, ja, schaden tut's nicht. Ich stimme zu. Das schadet garantiert nicht. Dann dürfen Sie jetzt zwei Matrizen sagen, was Sie da sehen. Bitte mit reellen Zahlen. Und bitte nicht zu schrecklich. Nur nochmal zur Wiederholung. Was wollen wir jetzt addieren? Also Sie müssen natürlich mitrechnen. Also ist auch in Ihrem Interesse, dass es nicht zu schrecklich ist. Na, was nehmen wir? Werfen Sie mir irgendwas zu? 2, 4, was?
2, 4, 6, 8.
2, 4, 6, 8. Okay, und die anderen? Sollen wir auch mal negative Zahlen benutzen vielleicht?
Minus
1, minus 2, minus 3, minus 4. Gut. Und Sie rechnen. Und ich mische mich nur ein, wenn Sie Quatsch erzählen. Erst einmal Matrix-Eintrag auf der rechten Seite. Das heißt, ich muss diesen Eintrag und diesen Eintrag kombinieren lassen. Aus. Ja, 1. 2 minus 1 ist 1. Wundervoll. Nächster Eintrag. Ich rechne mal zeilenweise. Bitte rechnen Sie also mit mir zeilenweise. Dann ist jetzt der Eintrag dran. Was kommt da raus? Da hinten.
2.
Genau. 4 minus 2 ist 2. Dann haben wir unten links. Was kommt da raus? Ja.
3.
Genau. 6 minus 2 ist 2. Und der letzte Eintrag. Vielleicht die anderen Seite. Ja, ich verstehe, wenn betreutes Matrixrechnen langweilig ist. Aber wir üben es jetzt nochmal. Leute haben sich das gewünscht. Ja.
4.
Dann haben Sie sich aber ein schönes Beispiel ausgedacht. Ja. Danke. Noch mehr? Sollen wir noch irgendwas rechnen, bevor wir weitermachen? Wir können das gar nicht genug üben, denn wir rechnen jetzt den Rest der Vorlesung quasi ständig mit Matrizen. Ja, die brauchen wir gerade nicht, aber. Oder meinen Sie die mit dem Körperelement von links, also die neue?
Nee,
die richtige, die machen es von der Seite. Okay, wir brauchen die gerade nicht, aber ich mache da alles. Nehmen wir mal die gleiche Matrize, oder? Weil die da schon so schön stehen. Wieder die beiden Spalten nacheinander durch. Und ja, es ist so ein bisschen aufwendiger zu rechnen, aber ich rechne mit, also keine Angst. Wer hat einen Vorschlag? Ja.
Minus 6 und minus 24.
Genau, minus 6, minus 24 macht?
Minus 30.
Minus 30, habe ich auch raus. Und der letzte Antrag, wer traut sich? Zweite Zeile, zweite Spalte. Kopfrechnen. Ja.
Minus 12 und minus 48.
Genau, minus 12 und minus 48 macht?
Minus 60.
Minus 60, genau. Fragen, Beschwerden? Ja. Augenblick, das habe ich nicht verstanden. Setz mal minus 2 oder minus 12. Schön oder sinnvoll ist oder irgendwas, was wir kennen, das ist was Neues. Das, was wir jetzt schon kennen, ist die Matrixaddition. Das mit der Multiplikation da mit einer Zahl von links ist neu. Und die Matrixmultiplikation habe ich nur wiederholt, weil Sie das wollten und nicht, weil wir die jetzt brauchen. Besser?
Ja.
Okay, aber ich sehe noch mehr Hände. Ja.
Nur dazu schreiben wir da ein Kringel oder ein Mahlzeichen?
Kringel. Das Mahlzeichen ist innerhalb der Matrix, weil wir dann da im Körper, aus dem die Einträge kommen, multiplizieren. Der Kringel ist vielleicht ein bisschen punktig geraten. Also aus der Nähe ist es ein wunderschöner Kringel, aber er ist sehr klein. Ich mache ihn mal größer. So. Riesenkringel. Sie haben recht, ich muss dann deutlich schreiben, wenn wir die verschiedenen Zeichen haben. Das ist völlig richtig. Okay. Wir haben also jetzt Kringelplus für die Addition von zwei Matrizen. Wir haben Kringel, wenn wir ein Körperelement links neben die Matrix schreiben. Innerhalb der Matrix, wenn wir dort multiplizieren, dann ist es einfach nur die Multiplikation im Körper, hier in den reellen Zahlen. Deswegen steht da einfach ein Punkt, damit Sie wissen, es ist die ganz normale Multiplikation. So. Ja, jetzt könnte ich in diesem Beispiel Rechenregeln nachrechnen, die da stimmen. Das mache ich nicht. Stattdessen führe ich jetzt diese Rechenregeln einmal allgemein ein und dann geben wir der neuen Struktur, die da rauskommt, einen Namen. Und wir werden sehen, dass Matrizen in der Form mit diesen Eigenschaften, die ich da eingeführt habe und mit dieser Art der Verknüpfung, dass die das erfüllen. Was wir nämlich jetzt definieren, sind Vektoren. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Wir brauchen eine Menge, die heißt V, V wie Vektoren. Wir brauchen einen Körper, K, und der Körper hat selber auch schon verknüpft. Verknüpfung, nämlich Plus und Mal. Die heißen jetzt Plus und Mal, damit wir nicht durcheinander kommen mit den Verknüpfungen für den Vektorraum. Da laufen jetzt insgesamt 4 Verknüpfungszeichen rum. Also nicht erschrecken. Plus ist im Körper, Mal ist im Körper. Kringelfluss ist im Vektorraum. Kringel verknüpft die Vektorraumelemente mit Körperelementen. So, und genau. Machen Sie eine Geste. Oh. Hey, das sortiert sich jetzt alles. Kringel soll eine Abbildung sein von K Kreuz V nach V. Es ist also keine Verknüpfung auf V, sondern es werden Körperelemente mit Vektoren, so heißen die Leute aus dem Vektorraum, kombiniert. Ne? Wir denken an das kartesische Produkt, da hätten wir jetzt einen Tupel, links steht ein Körperelement, rechts steht ein Element aus V und dann werden die irgendwie kombiniert und es kommt wieder was aus V raus. Und das ist wichtig, dass das funktioniert. Manchmal scheitert ein Vektorraum daran, beziehungsweise ist keiner, weil dieses Kringelding keine Abbildung von der richtigen Menge in die richtige Menge ist. Vorsicht, Warnhinweis, ich werde bestimmt eine Übungsaufgabe stellen und Sie aufs Glatteis führen. Jetzt definieren wir ein Trippel. Dieses Trippel besteht aus V, Kringel plus und Kringel und der Körper K läuft damit rum, aber ich habe ihn nicht in die Notation mit aufgenommen, weil wir ja schon merken, es ist schon ziemlich viel Notation. Und dieses Trippel heißt K-Vektorraum oder auch Vektorraum über dem Körper K, genau dann, wenn folgende Eigenschaften gelten. Die erste Eigenschaft ist, einfach hinzuschreiben und ist uns inzwischen auch vertraut. Wir wollen da gerne wieder eine abelsche Gruppe haben. Und zwar V mit Kringelplus. Bei den Matrizen haben wir das. Bei den 2x2 Matrizen über R, da haben wir mit der Matrixaddition, die wir gerade nochmal geübt haben, eine abelsche Gruppe. Denn alles wird ja runtergebrochen auf die Einträge innerhalb der Matrizen. Und da haben wir alle Eigenschaften, die wir brauchen. Okay, und jetzt kommt V2. Ja, das ist interessant. Da stehen insgesamt 4 Regeln, die gelten sollten. Und die verknüpfen jetzt sozusagen oder kombinieren die innere Struktur von V mit Kringel plus mit dem Körper und dass der Körper da eben auch noch rumläuft und dass wir auch noch Kringel haben. Und zwar soll folgendes gelten. Wenn ich das Einzelelement des Körpers mit irgendeinem Element aus V verkringle, dann soll das Element V rauskommen. Wir können ja gleich mal bei den Matrizen gucken, wie das aussieht. Wenn wir zweimal von links mit einem Körperelement verknüpfen, also erst mit dem einen, dann mit dem anderen, dann soll dasselbe rauskommen, als wenn wir die beiden Körperelemente multiplizieren und dann damit verknüpfen. Das ergibt auch irgendwie Sinn, wenn wir an die Matrizen denken und was da passiert. Dann kommt C, das sieht aus wie ein Distributivgesetz. Wenn wir zwei Körperelemente addieren und dann verkringeln mit einem Vektor, dann soll das so sein, als wenn wir einzeln verkringeln und dann das Ergebnis mit der Vektorenaddition verknüpfen. Und D ist auch wieder ein Distributivgesetz, aber diesmal andersrum. Wenn wir nämlich zwei Vektoren haben und die addieren und das Ergebnis von links mit irgendwas verkringeln, dann soll es genauso sein, als wenn wir einzeln verkringelt und dann hinterher addiert hätten. Es sind also zwei Distributivgesetze, die sich auf unterschiedliche Verknüpfungen beziehen. Einmal die Addition im Körper und einmal die Addition im Vektorraum. So, und das Ganze führt dazu, dass man mit Vektoren sehr angenehm rechnen kann, dass man Umformungen machen kann und dass da keine komischen Dinge passieren. Wir werden später sehen, wir wollen zum Beispiel auch, dass wenn wir das Nullelement des Körpers nehmen und das mit irgendeinem Vektor verkringeln, dass dann der sogenannte Nullvektor rauskommt. Also das Nullelement in der Gruppe V mit Kringelplus. Das wäre komisch, wenn das nicht so wäre. Und genauso haben wir halt was für die 1 und so weiter. Möchten Sie jetzt gerne, okay, Sie möchten das bestimmt, die Frage ist was? Was davon möchten Sie jetzt gerne einmal mit den Matrizen sehen, damit Sie sich besser vorstellen können, was die Rechenregel bedeutet? Leute sagen alles. Naja. Ich fange mal an. Also zum Beispiel das mit der 1. Hier haben wir das ja mit der minus 1 gesehen. Das mit der 1, das muss ich vielleicht nicht hinschreiben, oder? Wenn ich die 1, also die reelle Zahl 1, da so links daneben schreibe und die Matrix-Einträge mit 1 multipliziere, dann ändert sich leider nichts. Das möchte ich, glaube ich, nicht machen. Wir können ja mal B anfangen. Und ich denke mir jetzt wieder was aus. Ich nehme mal die minus 1, weil ich die ja schon habe. Und dann mache ich mal 3 Kringel minus 1 Kringel die Matrix da oben minus 1. sehe ich zuerst die Sachen, die links stehen im Körper. Das heißt, ich rechne 3 mal minus 1, dann steht da minus 3, Kringel, die ursprüngliche Matrix. Also rechnen wir jetzt wieder im Kopf. Minus 3 mal minus 1 ist 3. Minus 3 mal minus 2 ist 6. Minus 3 mal minus 3 ist 9. Und minus 3 mal minus 4 ist 12. Und das ist die gleiche Matrix. Eines der Distributivgesetze mache ich jetzt auch noch. Suchen Sie sich eins aus. Wer schnell ist, darf entscheiden. Welches möchten Sie gerne sehen? Welches finden Sie vielleicht weniger intuitiv? Müsste bei. Nur grob merken wollen, was ein Vektorraum ist, dann merken Sie sich die Zutaten, also eine Vektorenaddition und so eine komische Multiplikation, die nennen wir dann gleich Skalarmultiplikation, dann kann man die auch auseinanderhalten mit der Multiplikation im Körper. Wir multiplizieren keine Vektoren. Kann man machen, führt auch zu interessanten Strukturen, ist manchmal wirklich sinnvoll, aber hier jetzt erstmal nicht. Vektoren werden nur addiert und später machen wir Linearkonversion und sowas, aber erstmal nur das. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten Vektoren multiplizieren, dann halten Sie das Gefühl zurück. Und die Zutaten sind dann der Raum der Vektoren, also die Menge der Vektoren V. Der Körper lungert da irgendwo im Hintergrund rum. Wir haben die Vektorenaddition, wir haben die Skalarmultiplikation. Wir haben eine abelsche Gruppe für die Vektoren mit der Addition. Und dann haben wir noch so ein paar Sondersachen, die irgendwie was mit der Skalarmultiplikation zu tun haben. Wenn Sie sich das erstmal grob merken, dann haben Sie eine Orientierung, was Sie für den Rektorraum brauchen. Die genauen Axiome sind dann was, was auf dem Schmierzettel gehört für die zweite Klausur oder so, wenn es dann wirklich um Vektorräume geht, denn in der ersten Klausur kommen ja noch nicht vor. Ne? Das heißt, die Axiome muss man haben, die muss man drauf haben, Sie müssen nachrechnen können, ob irgendetwas ein Vektorraum ist. Aber für den Moment zur Orientierung reicht es, wenn Sie eine grobe Übersicht über die Rechnung haben. Ja?
Warum ist es so wichtig, dass das primär als Abbildung definiert ist und nicht einfach als Verknüpfung gesorgt?
Eine Verknüpfung ist eine Abbildung.
Ja.
Genau, die Antwort lag in der Frage. Was noch? Noch mehr Fragen? Dann reden wir jetzt über Wörter, die wir benutzen, um bestimmte Sachen dazu zu bezeichnen. Wenn wir die Definition alle eingeführt haben, wenn klar ist, was die Verknüpfungen sind, dann sagen wir einfach nur noch, V ist ein K-Vektorraum. Wir sagen dann nicht jedes Mal, das Triple V mit Kringelfluss und Kringel ist ein K-Vektorraum, bla bla bla. So, wir kürzen das ab. Die Elemente von V heißen Vektoren. Wenn Sie gefragt werden, in der Klausur oder irgendwo in der Übung, keine Ahnung, was ist ein Vektor? Dann sagen Sie bitte nicht, das ist ein Pfeil oder so, sondern das ist ein Element eines Vektorraums. Das sind Vektoren. Die heißen so, weil sie Elemente in einem Vektorraum sind. Ansonsten ist völlig unklar, was es ist. Es können Zahlen sein, Matrizen, Abbildungen, Folgen, Reihen, sonst was. Keine Pfeile. Also eher nicht. Die Elemente aus dem Körper heißen Skalare und daher kommt dann auch das Wort Skalarmultiplikation. Und es ist wichtig, dass der Skalar von links kommt. Wenn Sie den rechts hinschreiben, weiß ich nicht, was Sie meinen. Da wir eine Gruppe haben im Vektorraum bezüglich der Vektorenaddition, haben wir dort auch ein neutrales Element. Dieses neutrale Element heißt Nullvektor und das wird mit Null und einem V bezeichnet. Es gibt auch eine Null im Körper, die heißt Null und ein K. Es gibt auch die Zahl Null, die heißt Null. Die 1 im Körper, die es ja auch gibt, denn sonst wäre es ja kein Körper, die heißt 1 und ein K. Es gibt im Allgemeinen kein 1 und ein V. Ich wüsste jedenfalls nicht, was es ist. Und wenn es das doch gibt, dann hat das irgendeine klare Bedeutung. Aber Vorsicht, wenn Sie Nullen und Einsen hinschreiben, immer kurz überlegen, wo bin ich gerade und was bedeutet das? Und ist das, was ich unten dran schreibe, sinnvoll? Und jetzt möchte ich gerne einführen, um ab und zu ein bisschen Notation weglassen zu können, dass wir bei Körperelementen, jedenfalls da, wo da keine Missverständnisse auftreten können, dass da manchmal das Multiplikationszeichen weggelassen wird. Wenn ich da Buchstaben hinschreibe, A, B, X, Y und sonst was, dann geht das normalerweise. Wenn ich konkrete Zahlen hinschreibe, führt es zu Missverständnissen. Ich würde nicht bei minus 1 und 2 dazwischen den Malpunkt weglassen, weil das dann aussieht wie minus 12 zum Beispiel. Aber wenn da Buchstaben stehen, und irgendwie klar ist, dass da keine andere Verknüpfung rumhüpft, die wir so abkürzen, dann möchte ich das manchmal machen. Tatsächlich bin ich vergleichsweise pingelig mit meinen Multiplikationszeichen. Nur wenn dann mal da was nicht steht, weil wir irgendeine Summe zusammenfassen und da irgendwas abkürzen, dann ist es normalerweise so zu verstehen. Und wenn Sie nicht ganz sicher sind, dann bitte ich Sie nachzufragen. Außerdem möchte ich dann später nicht mehr diese ganzen Verknüpfungszeichen alle so unterschiedlich bezeichnen, denn wir brauchen ja noch mehr, wir haben ja später vielleicht mehrere Vektorräume, mehrere. Also, ne? Irgendwann gehen sogar mir die Ideen aus, wie die Verknüpfungszeichen noch heißen können. Also machen wir für die Vektorenaddition einen einfachen Plus und für die Skalarmultiplikation einen Malpunkt. Und das heißt, wir müssen uns dann konzentrieren. Wenn wir einen Plus sehen, müssen wir überlegen, addiere ich da einen Körper oder addiere ich Vektoren? Oder addiere ich aus Versehen Sachen, die ich gar nicht addieren kann, weil da nicht klar ist, was das heißt. Wenn ich einen Multiplikationspunkt nehme, muss ich auch überlegen, ist es jetzt ein Körper oder ist es die Skalarmultiplikation oder irgendwas ganz anderes. Wir sind jetzt in Woche, wo sind wir, 7, 8? Wir kriegen das, glaube ich, hin, oder? Mit diesen Verknüpfungszeichen, dass wir die ein bisschen einfacher schreiben und uns dann konzentrieren, wo sind wir gerade? Und ich werde es hier, wenn wir Rechnungen machen, in epischer Breite jedes Mal sagen, wo wir gerade welche komische Verknüpfung machen. Es ist aber, glaube ich, ein bisschen einfacher, auch für Sie, wenn Sie die Übungsaufgaben aufschreiben. Denke ich mir. Und es ist Ihnen natürlich erlaubt, die andere Notation zu benutzen. Dann sagen Sie es einfach dazu. Wenn Sie das klarer finden und einfacher, dann machen Sie das. Dieses Abkürzen und Vereinfachen ist ein Angebot von mir, damit wir etwas weniger Schreibarbeit haben. Das ist keine Verpflichtung. Und deswegen habe ich da nochmal hingeschrieben, werde immer dazu erklären, was gerade passiert. Es gibt eine Standardkonstruktion, die man mit jedem Körper machen kann und die uns speziell für den Körper R noch ganz oft begegnen wird, nicht nur in dieser Vorlesung, sondern auch in vielen anderen. Und das ist die Konstruktion, bei der man einen Körper nimmt und dann mehrfach das kartesische Produkt dieses Körpers mit sich selbst bildet, sodass man dann so Tupeln hat. Und da kann man auf ganz natürliche Weise eine Vektorraumstruktur definieren. Vorher möchte ich noch mal kurz auf das Beispiel mit den Matrizen eingehen. Wir haben da ein bisschen rumgerechnet. Dort in diesem Beispiel mit den 2x2 Matrizen mit Einträgen aus R, da sehen wir alles, was wir in Eigenschaften brauchen für einen R-Vektorraum. Wenn also die Skalare wirklich nur aus R kommen und wir die Rechenregeln alle so einhalten, wie wir die haben, also auch wie man im Körper R rechnet mit den Matrix-Einträgen, dann kommt da ein Vektorraum raus, der wirklich alles erfüllt, was da in den Eigenschaften steht. Und auch das ist eine Standardkonstruktion. Wir werden später Matrizen ja noch ordentlich besprechen. Und Matrizen über Körpern bilden, wenn man die richtige Größe nimmt und die richtigen Verknüpfungen schreibt, immer auf sehr natürliche Weise einen Vektorraum über den Körper, aus dem die Einträge kommen. Das kann ich also mit Q machen, mit R, mit C, mit meinem Lieblingskörper. Das ist eine Standardkonstruktion. Und die andere Standardkonstruktion ist die mit den kartesischen Produkten, wie sie hier steht. Zum Beispiel kriege ich auf diese Weise R hoch 3. Und ich vermute, dass viele von Ihnen eine Vorstellung haben, was ich mit R hoch 3 meine. Vielleicht denken Sie an den Raum, vielleicht denken Sie an so Triple, wo drei gleiche Zahlen stehen und wie man damit irgendwie rechnen kann. Das heißt, das haben Sie wahrscheinlich schon gesehen und haben vielleicht eine intuitive Vorstellung davon. Hier steht jetzt, wie man das ordentlich macht. Man fängt an mit einem Körper, hier ist es R. Dann definiert man induktiv, was gemeint ist, wenn man an den Körper oben so einen Exponenten dran schreibt. Da ist dann gemeint, dass man das kartesische Produkt bildet von dem Körper mit sich selber, so oft, wie der Exponent das sagt. K hoch 2 wäre also K kreuz K, R hoch 3 ist R kreuz R kreuz R und dann haben wir erstmal eine Menge. Wir haben ja kartesische Produkte allgemein definiert, das heißt, wir wissen jetzt, was für eine Menge das ist. Und dann kann man da Verknüpfungen einführen, indem man Folgendes macht. Guck mal, was ich hier hingeschrieben habe. Ja, genau. Ein Teil davon wird eine Übungsaufgabe. Aber wirklich nur ein Teil davon. Sie müssen das auf keinen Fall alles hinschreiben und ausrechnen. Aber wir können ja mal kurz überlegen, wie das aussieht. Wir haben da jetzt also so ein... Wir können es mal kurz bei R hoch 3 machen. Ganz konkret. Und dann sage ich gleich was zu K hoch N. Irgendwie allgemein. Ich gehe mal an die Tafel ordentlich. So. Hier hätten wir jetzt also zum Beispiel, wenn wir das hinschreiben als Menge, die Menge aller Tupel x und z, wobei x und z definieren, indem ich einfach in den Tupeln die einzelnen Einträge addiere. Ganz natürlich. Das heißt also A1, A2, A3 plus ein Teil von mir möchte einen Kringel darum machen, aber ich lasse die Kringel weg und wir gucken mal, ob wir damit klarkommen. Plus B1, B2, B3 wäre dann einfach das, was rauskommt, wenn ich in den Komponenten addiere. das genauso. Ja. Ja, gute Frage. Noch mehr? Noch mehr Fragen? Ja. 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 Die kurze Antwort ist, ja, man muss immer alles nachrechnen. Die etwas ausführlichere und vielleicht hilfreichere Antwort ist, je nachdem, wie die Konstruktion ist, kann man aber gewisse Sachen sehen. Und dann geht das Hinschreiben sehr schnell und man muss keine ausführlichen Rechnungen machen. Hier zum Beispiel sieht man sofort, was der Nullvektor ist. Da steht überall Null. Man sieht sofort die Inversen, man muss nur das Vorzeichen wechseln. Also es gibt so Sachen, die man sofort sieht. Und wenn man Dinge macht, die sich auf Einträge beziehen, und das haben wir jetzt bei Matrizen gesehen und bei diesen Tupeln, dann kann man häufig Rechenregeln dadurch rechtfertigen, dass man in den Tupeln, also in den einzelnen Einträgen, die Rechenregeln hat. Und sowas darf man dann auch einfach hinschreiben. Wie genau, was man da, wie viel, wie ausführlich hinschreiben muss, ist auch immer so ein bisschen Ansichtssache der Leute, die korrigieren. Aber bei allem, was man so sehen kann, bin ich ehrlich gesagt auf der großzügigen Seite. Und wenn es da mal um einen halben Punkt geht, würde ich nicht diskutieren. Das lohnt sich nicht. Genau, ja. Oder man schreibt eben diese eine Rechnung, diese eine Zeile mal kurz hin. Aber man sieht es eben. Ne? Ich würde sagen, dass man da ein bisschen Arbeit beim Schreiben spart, aber vor allem spart man Arbeit beim Nachdenken, weil die Sachen ja relativ schnell zu sehen sind, wenn man das zwei, dreimal gemacht hat. Ja, erwähnen muss man es aber. Ne? Man kann jetzt nicht einfach sagen, es ist klar, dass es ein Foto ist. Genauso wie man bei diesen anderen Rechenregeln, die in V2 stehen, halt nicht einfach sagen sollte, es ist klar. Auch wenn da bei einzelnen dieser Regeln man das auch wieder nur durch Hinschreiben und Hingucken sehen kann. Zum Beispiel das mit der 1. Gucken wir uns interessantere Beispiele an. Das letzte Beispiel, was ich hier aufgeschrieben habe, ist durch die Analysis motiviert. Ich mag das, wenn ich ab und zu mal so Crossover machen kann in andere Vorlesungen. Und hier ist eine Gelegenheit, wo das ganz gut geht. Und zwar schauen wir uns da die Menge aller Abbildungen an von dem Intervall 0,1 in den reellen Zahlen nach R. Kann man ja mal machen. Und solche Abbildungen kann man addieren, und zwar indem man immer die Bilder addiert. Das funktioniert, weil wir den Zielbereich ja nicht eingeschränkt haben. Der Zielbereich ist einfach R. Und wenn ich zwei solche Bilder addiere, kommt wieder eine reelle Zahl raus. Und dann kann man nachrechnen, dass da eine abelsche Gruppe rauskommt, muss man sich halt überlegen. Die Nullabbildung, also die alles auf Null wirft, verhält sich neutral, wie sieht das Inverse aus, bla bla bla. Das ist genau so ein Fall von, man muss es einmal kurz hinschreiben, aber vieles kann man sehen. Und jetzt brauchen wir eine Skalarmultiplikation, da wird es interessant. Denn jetzt müssen wir uns ja überlegen, was es heißt, dass man eine Abbildung mit irgendwas von links verknüpft. Na, und da ist mein Vorschlag, den ich hier mache, dass ich eine reelle Zahl nehme und die von links mit einer Abbildung verknüpfe, indem ich die ganzen Bilder von links mit dem Element verknüpfe. Und das funktioniert und ergibt Sinn, weil das, womit ich da verknüpfe, ja eine reelle Zahl ist. Die Bilder sind auch reelle Zahlen, das heißt, wenn ich da multipliziere, multipliziere ich einfach zwei reelle Zahlen, das ist wieder eine reelle Zahl. Und dann kann man nachrechnen, dass diese ganzen Sachen aus V2 gelten. Das ist wirklich nur hinschreiben und rechnen, da sind keine Tricks nötig. Und dann bekommt man einen Vektorraum, der halt mal ein bisschen anders aussieht. Das ist ein Vektorraum, wo die Vektoren keine Matrizen oder Tupel oder Zahlen sind, sondern Abbildungen. Und ich greife vor, später in der Vorlesung kommt das auch noch ab und zu vor, dass die Vektoren, die wir anschauen, Abbildungen sind. Der Körper K selber ist ein Vektorraum über sich selbst. Man kann also auch die Körperelemente quasi in einer Doppelrolle auftreten lassen, als Vektoren und als Körperelemente. Da vergesse ich halt, dass ich innerhalb des Körpers alles miteinander multiplizieren kann und schränke das künstlich ein, sodass eine Skalarmultiplikation rauskommt. Alle Rechenregeln, die da stehen, gelten einfach, weil die in einem Körper gelten. Und das ist ein langweiliges Beispiel für einen Vektorraum über einem Körper. Ein weiteres langweiliges Beispiel, das aber genauso wichtig ist, ist der sogenannte Nullraum. Ich schnappe mir irgendetwas Nulliges, also hier ist in meinem Beispiel ist es einfach die Null des Körpers, betrachte die Menge, die nur das enthält. Bei den Verknüpfungen ist jetzt nicht viel zu tun, denn ich kann addieren, so viel ich will, es kommt immer nur das Element selber raus, jedenfalls bei der Addition im Körper. Bei der Skalarmultiplikation denke ich auch wieder an die Multiplikation im Körper und alles mal 0 ist irgendwie wieder 0. Das heißt, da passiert überhaupt nichts Spannendes. Alle Rechenregeln gelten aus Langeweile. Aber es ist ein wichtiges Beispiel für einen Vektorraum. Und es ist auch das kleinste, denn ein Vektorraum kann niemals die leere Menge sein. Warum nicht? Warum ist die leere Menge kein Vektorraum? Und zwar egal, was für einen Körper ich mir schnappe. Das wäre sonst naheliegend, dass das der kleinste ist. Ne? Also man könnte ja auch denken, die leere Menge ist halt der kleinste Vektorraum, aber nein, ich behaupte, es ist nicht so. Warum? Wo steht das? Wo steht ganz genau, dass wir Elemente brauchen, mit denen wir irgendwas tun wollen? Du. Ja klar, es ist logisch, wenn man gesehen hat, wo das steht. Aber das möchte ich jetzt genauer wissen.
Baut den Körper nicht mehr auf den Suppen auf?
Und warum sollte mich das interessieren?
Und steht in G3, dass wir ein neutrales Element
haben? Ach so.
Und irgendwie Element, also es gibt ein neutrales und es gibt ein Wert. Aber mit dem neutralen Element haben wir ja ein Element in der...
Da ist was, was es geben muss, ne?
Also da muss was da sein.
Da muss was da sein. Ich sehe das ganz genauso. Es muss was da sein. Es muss ein neutrales Element geben. Das mit den Inversen ist nicht so stark, denn die Inversen muss es ja nur zu etwas geben, was vorher schon da war. Wenn vorher nichts da war, brauche ich auch kein Inversus. Aber das neutrale Element, das muss da sein. Das heißt, G3, die Gruppeneigenschaft G3 garantiert, dass Gruppen nie die leere Menge sind. Das heißt, wenn Sie irgendwas sehen, wo irgendwie Gruppenaxiome rumlaufen, dann ist das nie die leere Menge. Ja, also völlig richtiger Instinkt. Wir mussten nur die Stelle finden, wo es wirklich steht. Und das ist G3. Dementsprechend ist die kleinste Möglichkeit, die wir haben für einen Vektorraum, dass der nur ein Element enthält. Und dann muss es der Nullvektor sein, denn den Nullvektor muss es geben. Das ist ja das neutrale Element für die Vektorenaddition. So, das muss dann hier rumlaufen. Okay, was für Fragen haben Sie, bevor wir jetzt anfangen, Dinge zu beweisen über Vektorräume? Wo brauchen Sie noch ein Beispiel? Wo brauchen Sie noch eine Erklärung? Möchten Sie irgendwas abgleichen mit anderen Vorlesungen, in denen vielleicht das Wort Vektorraum auch schon gefallen ist? Könnte ja sein. Ansonsten sagen Sie schon Glück, wenn Ihnen noch was einfällt, dann kann ich da noch mal was nachliefern, noch mehr Beispiele oder so. Und wir gucken uns unser erstes Vektorraum-Lemma an, Lemma 3.7. Da haben wir einen Körper, K, und einen K-Vektorraum, V. Ab jetzt werden, glaube ich, die Hälfte aller Resultate so anfangen, sein K ein Körper, ein V ein K-Vektorraum. Das ist unser ständiger Begleiter. Und dann möchte ich ein paar Rechenregeln mit Ihnen besprechen. Rechenregeln, die für alle skalare Lambda aus dem Körper und für alle Vektoren klein V aus groß V gelten. Die Rechenregeln sind diese. Hey, das kommt jetzt irgendwie bekannt vor. 1. Wenn ich irgendeinen Vektor mit dem Nullelement des Körpers skalar multipliziere, dann kommt der Nullvektor raus. Und, andersrum formuliert, wenn ich irgendein Körperelement skalar mit dem Nullvektor multipliziere, kommt der Nullvektor raus. Zweite Eigenschaft. Das ist wieder sowas mit dem additiven Inversen. Es ist egal, ob ich den Skalar-Additiv invertiere und dann multipliziere oder ob ich Skalar multipliziere und dann das additive Inverse bilde oder ob ich den Vektor-Additiv invertiere und dann Skalar multipliziere. Das ist alles dasselbe. In anderen Worten, vertragen sich die additiven Inversen im Körper und im Vektorraum mit der Skalarmultiplikation. Das ist ganz toll. Wenn das irgendwie kaputt gehen würde, wäre es schrecklich. Dritte Eigenschaft, das sieht so ein bisschen aus wie die Nullteilerfreiheit im Körper. Das ganze Ding sieht aus wie das Ding für Körper. Wenn ich, Gesundheit, wenn ich einen Skalar und einen Vektor multipliziere und dabei der Nullvektor rauskommt, dann geht das nur, wenn der Skalar Null ist oder wenn der Vektor der Nullvektor ist. Sonst nicht. Auch eine super wichtige Eigenschaft. Und ich weiß nicht genau, wie viel Platz ich brauche, weil wir die Sachen schon so ähnlich gesehen haben. Aber ich denke, ich fange mal ganz optimistisch hier an. Welches Mal gemeint ist oder welches Plus oder welches Minus oder so. Okay. Okay, dann werde ich das nämlich jetzt, wenn ich rechne, immer super ausführlich mit dazu sagen. Und wir gucken mal, wie es Ihnen damit geht. Oder ob ich noch etwas malen muss oder Farben benutzen muss oder so. Na, das mit den Farben, das ist immer eine große Herausforderung für mich. Aber gucken wir mal. Wir schauen mal, wie weit wir so kommen. Die erste Aussage. Achso, ich schnappe mir mal eine Bezeichnung. Sein Lampe aus K und V aus V. In meinem Gehirn ist es so, und das ist für Sie vielleicht total anders, aber in meinem Gehirn ist es so, dass die Buchstaben, die ich für die Körperelemente verwende, halt so skalarisch klingen und dass die Buchstaben, die ich für Vektoren verwende, vektorisch klingen. Und wenn, deswegen kann ich das gut auseinanderhalten, aber vielleicht ist das für Sie ganz anders. Das mit den Buchstaben, die gar keinen Sinn machen. Aber deswegen habe ich jetzt griechische Buchstaben für die Skalare, damit ich es auseinanderhalten kann mit den anderen Buchstaben für die Vektoren und nicht darüber nachdenken muss die ganze Zeit, woher kam das denn was. Na gut. Für die erste Aussage, da haben wir das im Körper, als wir da gehalten haben, das so gemacht, dass wir die 0 als 0 plus 0 geschrieben und ein Distributivgesetz draufgeworfen. In unserem Vektorraum haben wir auch Distributivgesetze, sogar zwei, bezogen auf die Addition im Körper und auf die Addition im Vektorraum. Und das können wir ja verwenden. Ich benutze jetzt erstmal das erste Distributivgesetz, also Eigenschaft V2C. Da addiere ich den Körper und sehe, dass 0k mal v, und das mal hier ist jetzt die Skalarmultiplikation, denn links steht ein Körperelement und rechts steht ein Vektor. Das ist dasselbe wie 0k plus 0k mal v. Das Pluszeichen in der Klammer bezieht sich auf den Körper, weil ich hier zwei Körperelemente addiere. Das Malzeichen ist immer noch die Skalarmultiplikation. Links steht ein Körperelement, rechts steht ein Vektor. Und 0 plus 0 ist 0, deswegen muss ich gar nichts weiter erklären. Aber jetzt muss ich was erklären, denn jetzt benutze ich V2c, um das auseinanderzuziehen. Also das erste Distributivgesetz. Und dann steht da 0k mal v plus 0k mal v. Hier, diese beiden Punkte sind wieder die Skalarmultiplikation. Links steht ein Körperelement, rechts steht ein Vektor. Hier in der Mitte addiere ich jetzt zwei Vektoren. Nicht mehr zwei Körperelemente. Denn das, was links steht, ist ein Vektor. Und das, was rechts steht, ist auch ein Vektor. Also ist dieses Pluszeichen die Vektoren. Ja? in Aktion steht noch das Kringelfluss, aber ich schreibe jetzt nur noch Fluss, damit ich weniger kringeln muss. Die Kringel kommen irgendwann wieder und dann halt anders. Die ganze Zeit, ja.
Ich habe die Lokalverständnisfrage. Also wir haben jetzt das nur in der V, wir oben praktisch zwei Nullsechsel.
Genau, ich habe hier links quasi künstlich plus 0V hingeschrieben. Und dann habe ich gekürzt. Ah, okay. Interessant, wir hatten es jetzt schon mehrmals und anscheinend mache ich jedes Mal den Fehler, dass ich das zu kurz erkläre. Okay, Moment. Die entsteht, wenn man sich das plus 0v dazu blendet. Und ich habe gesagt, dass ich das sagen will, dazu denken möchte, ist das. Wenn ich jetzt kürze, mit der Kürzungsregel der Gruppe v mit plus, bin ich fertig. Die Kürzungsregel ist doch a Kringel d gleich c Kringel d, daraus folgt, rechts steht das gleiche, genau. Dass ich das wegkürzen kann, dann bleibt a gleich c übrig. Und das Kringelzeichen in der Gruppe wird jetzt halt bei uns zur Vektorenaktion. B ist 0k mal v, c auch, a ist der Nullvektor, ich kürze und dann bleibt übrig, dass der Nullvektor des c ist. Immer dasselbe Argument. Immer dasselbe. Man muss es natürlich nicht in der Kürzungsregel machen. Man kann auch jedes Mal alles hinschreiben und auch mal zu Fuß argumentieren, dass man ein additives Inverses hat und dass man damit auf beiden Seiten verknüpfen kann und dass deswegen was weggeht. Aber es ist ja viel kürzer, wenn wir einfach sagen, Kürzungsregel. Ja?
Warum konnten wir jetzt an den vorderen Teil vorne den Nullvektor ranbringen?
Der Nullvektor ändert doch nichts. Das ist doch das Nullelement im Vektorraum. Also das neutrale Element. Wenn ich damit verknüpfe, verändert sich nichts. Das ist gerade der Witz. Ja. Ich sehe schon. Aber das ist völlig normal. Da laufen jetzt halt zwei Strukturen rum mit neutralen Elementen, mit verschiedenen. passiert nichts, weil das das neutrale Element für die Vektorenaddition ist. Also 0 v plus lambda mal 0 v, das ist ein Vektor, das ist ein Vektor, wir addieren hier Vektoren. Das gleiche wie die rechte Seite, die schreibe ich ab. Lambda mal 0 v plus lambda mal 0 v. Hier addiere ich auch zwei Vektoren. Und jetzt sehe ich, hier stehen zwei Terme hier auf. Der Term, der rechts steht, ist gleich. Ich arbeite an der Gruppe, nämlich eine Gruppe V mit Plus. Also darf ich jetzt das Gleiche wegkürzen. Und dann bleibt übrig die linke Seite und hier auch die linke Seite. Nee, es gibt keinen Grund, sich zu entschuldigen. Die Frage war bestimmt berechtigt, aber Sie haben sie sich, glaube ich, selbst beantwortet. Das ist in Ordnung. So, bereit für 2 und 3? Okay, weil Sie sind, probiere ich es mit der Frage, aber ich wische vorher. Und Sie müssen mir sagen, wenn ich die falsche Frage nehme. Und ich nehme den gleichen Farbcode wieder drüben. Jetzt schreibe ich mich nochmal an. Und wenn mich das nervt, mache ich das nicht wieder. Aber mal gucken, vielleicht nervt es auch nicht. So, weiß ist keine. Rot, gelb, blau. Na, das ist so schon nicht. Okay, die Idee bei 2 ist wieder, dass wir uns auf die Mitte konzentrieren. In der Mitte steht ein Vektor, von dem wir das additive Inverse betrachten. Und das additive Inverse einer Gruppe ist eindeutig, wenn die Gruppe mit der Addition definiert ist. Das heißt, wir zeigen einfach, dass das Ding links und das Ding rechts sich auch additiv invers verhalten. Und dann sind wir fertig. Die Idee kennen wir schon. Minus, ach so, Mist. Okay. Das Minuszeichen bezieht sich auf die Vektorenaddition, deswegen ist das rot. So, und jetzt habe ich eine Skalarmultiplikation, die war blau. So, minus lambda mal v ist das 1 Lektorenaddition war rot. Also wird jetzt hier auch rot. Oh, das habe ich drüben nicht gemacht, glaube ich. Das ist aber viel lustiger, wenn das auch rot ist. Lambda ist 0 im Körper oder V ist der 0-Vektor. Und das kann ich ja beweisen, indem ich Und hier kommt ein kleiner Kunstgriff. Im Körper, da wo Lambda lebt, haben wir viel Gruppenstruktur. Wir haben eine Gruppe bezüglich der Körperaddition und wir haben, wenn wir die Null rauswerfen, eine Gruppe bezüglich der Multiplikation. Das ist sehr mächtig, denn das heißt, dass wir Elemente invertieren können. Das möchte ich jetzt benutzen. Wenn Lambda nicht Null ist, dann werde ich die Macht des Körpers benutzen, um zu zeigen, dass dann V der Nullvektor sein muss. Falls Lambda nicht Null ist, dann existiert ein multiplikatives Inverses, Lambda hoch minus 1, so bezeichnen wir die, das haben wir besprochen. Und das Ding existiert, weil K ein Körper ist. Und hier verwende ich die Eigenschaft K2. Von links mit, ich hätte hier noch einen Zwischenschritt einfügen sollen. Ich möchte von links nämlich mit Lambda minus 1 verknüpfen. So möchte ich das gerne machen. Also, Nullvektor ist das gleiche wie Nullvektor von links mit Lambda minus 1 verknüpft. Das ist das gleiche wie. Ein Unterschied. Also irgendwie wird es nicht besser als dieses blasse Lila hier. Das ist die, ich mache den Zug mal ein bisschen kleiner. Das ist einfach die Multiplikation im Körper. So, kriege ich gerade nicht besser hin. Ich habe nicht genug tolle Farben. Also ich habe tolle Farben, aber die sehen an der Tafel nicht so toll aus wie da. In der Packung. Ich habe sogar schwarze Kreide, aber die ist auch nicht schwarz. Wo war ich? Im Körper sind Lambda und Lambda auch minus 1 zueinander invers bezüglich der Multiplikation. Das heißt, hier kommt einfach das 1-Element des Körpers raus. Bin mal unkonventionell. Wenn ich jetzt weiterschreibe, kommt daraus 1 des Körpers, Skalar multipliziert, mit V. Und in Teil 1 des Lemmas steht, nee, nicht in Teil 1 des Lemmas, in V2a, in unseren Axiomen, da steht, dass wenn ich das 1-Element des Körpers skalar multipliziere mit einem Vektor, dass dann der Vektor selber rauskommt. Und jetzt bauen wir alles zusammen. Ich quatsche uns da nochmal durch. Wir haben links angefangen mit dem Nullvektor. Dann haben wir den mit Lambda. Also ist unser Vektor der Nullvektor. Und das heißt, wir haben insgesamt gezeigt, wenn Lambda mal V der Nullvektor ist und wenn Lambda selber nicht Null ist, dann muss der Vektor der Nullvektor sein. Also haben wir Eigenschaft 3 bewiesen. Damit das nicht so irritierend ist, wische ich den Rest mal weg. Und wir gucken mal, ups, was war denn hier? Und wir gucken mal, wo wir sind.
Okay, ich bin jetzt rum.
Blau, Rot und Gelb meine besten Optionen sind. Und wenn Sie es auf dem Video gucken, dann sagen Sie mir, welche Farben auf dem Video gut sind. So. Ja, genau, wir haben ja, da steht ja oder. Und wenn da oder steht, dann kann man das beweisen, indem man sagt, wenn das eine nicht gilt, dann gilt das andere. Wir hätten es auch andersrum machen können. Wir hätten sagen können, wenn V nicht der Nullvektor ist, dann zeigen wir Lambda gleich 0 K. Aber ich habe es halt umgekehrt gemacht, weil ich es schöner fand, im Körper zu argumentieren mit dem Inversum von Lambda. Ja, danke. Noch mehr Fragen? Gut. Ziel des Ganzen ist gerade, zu üben, die Vektorraumaxiome zu benutzen. Denn wir haben jetzt ja einfach abstrakt was Neues konstruiert. Wir haben Beispiele gesehen, aber alles, was wir jetzt beweisen, wollen wir natürlich abstrakt beweisen und nicht nur für gewisse Beispiele. Also insbesondere nicht immer alles nur für RF3. Es gibt nichts Langweiligeres, als immer alles nur in RF3 zu machen. Aber dafür müssen wir vertraut werden damit, wie man die Axiome benutzt und wie man die verschiedenen Eigenschaften kombiniert. Das ist deswegen das, was wir jetzt machen. Und kennen wir schon, wenn wir eine neue Struktur finden, dann gucken wir uns Unterstrukturen und Homomorphismen an. Deswegen lernen wir jetzt kennen, was ein Teilraum ist. Und ich habe schon darauf hingewiesen, es gibt Leute, die sagen Unterraum oder Untervektorraum. Ich sage Teilraum. Und ich schleppe die ganze Zeit den Körper K mit rum, weil der für die Definition des Vektorraums wichtig ist. Immerhin leben da ja unsere Skalare. Und deswegen ist auch bei Teilstrukturen wichtig, dass der gleiche Körper mit den gleichen wichtigen Eigenschaften da rumläuft und wir nicht auf einmal die Skalare wechseln. Deswegen schleppe ich das immer mit rum und ich bitte Sie, das auch zu tun. Wir haben jetzt unseren Körper K, wir haben unseren K-Vektorraum V und wir haben irgendeine Teilmenge von Vektoren, das schränken wir erstmal nicht weiter ein, das ist irgendeine Menge. Und dann sagen wir, dass diese Menge ein K-Teilraum ist von V und in diesem Teilraum steckt drin Teilvektorraum, bezogen auf den gleichen Körper K, wenn Folgendes gilt. Na, einerseits sollen wir mit der Einschränkung von Plus auf U eine Untergruppe kriegen, das heißt, wir müssen das ordentlich einschränken können. Und wir wollen auch, dass man die Skalarmultiplikation einschränken kann auf K kreuz U. Und wenn man diese Einschränkung hat, dann soll U mit diesen Einschränkungen selber ein K-Vektorraum sein. Das heißt, es ist so wie bei Untergruppen. Da haben wir ja auch angefangen damit, dass wir die Verknüpfung einschränken und dann fordern, dass das neue Ding auch der Gruppe ist. Und erst danach haben wir gesehen, was die Untergruppe mit der großen Gruppe zu tun hat. Und wir haben ein Untergruppenkriterium bewiesen und solche Sachen. Und auch hier beim Vektorraum fangen wir damit an, dass wir erstmal abstrakt sagen, was es bedeutet, ein Teilraum zu sein. Und dann gucken wir, wie kann man das leicht sehen, wie kann man sich ein bisschen Arbeit sparen. Und Notation haben wir auch. Bei Untergruppen war ja die Notation einfach nur so, also quasi so ein kleiner Gleichzeichen. Und bei einem Vektorraum könnte ich im Prinzip das gleiche Zeichen verwenden, denn ein Vektorraum, also ein Teilvektorraum ist ja auch eine Untergruppe bezogen auf die Vektorenaddition. Das heißt, eigentlich würde es reichen. Aber dann geht mir die Information flöten, dass der Körper K eine Rolle spielt. Und deswegen male ich immer auf den Körper K unten mit dran. Und so können wir unterscheiden, ob wir einfach nur irgendeine Untergruppe haben oder ob wir wirklich einen Teilraum haben. Was für Fragen haben Sie dazu? Zeichnung für Notation, was mit den Einschränkungen gemeint ist. Und ja, ich werde Ihnen natürlich Mengen vorlegen, die aussehen wie Teilräume und keine sind. Ich werde Sie natürlich aufs Blatteis führen. können wir gleich gerne machen, aber ich finde es irgendwie praktisch, ein Kriterium zu haben, mit dem man ein bisschen leichter sehen kann, dass etwas ein Teilraum ist, damit wir uns nicht kaputt rechnen die ganze Zeit. Hier kommt unser Teilraumkriterium. Nehmen wir das. Und das Teilraumkriterium basiert auf dem Untergruppenkriterium und berücksichtigt, dass wir jetzt beim Vektorraum halt noch mehr haben, nämlich nicht nur die Vektorenaddition, sondern auch noch die Skalarmultiplikation. Die müssen wir also irgendwie mitverarbeiten. Und genauso beim Untergruppenkriterium, wo es verschiedene Versionen gibt, die gleichwertig sind zu der, die wir in der Vorlesung besprochen haben, genauso ist es so beim Teilraumkriterium so, dass auch da in Büchern oder anderen Vorlesungen vielleicht etwas andere Versionen rumlaufen. Aber alle, die ich bisher gesehen habe, sahen sehr ähnlich aus und waren komplett gleichwertig zu der Version, die wir dir jetzt zeigen. Was ist also die Idee? Wir haben unseren Körper K, wir haben unseren Körper V und wir haben eine Teilmenge U. Dann wollen wir gerne sehen, wie man möglichst schnell zeigen kann, dass U ein K-Teilraum ist. Das machen wir mit diesem Kriterium. U ist nämlich ein K-Teilraum von V, genau dann, wenn die folgenden drei Eigenschaften gelten. Die erste ist, dass der Nullvektor drin liegt. Das kommt uns vielleicht bekannt vor. Das neutrale Element der Gruppe muss ja drin liegen. Dann, für alle Körperelemente Lambda und alle Elemente aus der Teilmenge liegt das Skalarprodukt von den beiden wieder in der Teilmenge. Ja, okay. Das muss man ja mindestens fordern, sonst hätte das alles gar keinen Sinn. Und dann, und das sieht so ähnlich aus wie beim Untergruppenkriterium, für alle Vektoren aus der Teilmenge soll die Summe auch wieder drin liegen. Und wenn man jetzt 1 zu 1 das Untergruppenkriterium nehmen würde, dann würde da stehen, statt V plus W, V minus W. Das heißt, es passt genauso. Und wir werden gleich sehen, warum man hier V plus W nehmen kann. Es ist noch einfacher als V minus W. Wenn wir das beweisen, dann sehen wir das. Und das Teilraumkriterium können wir dann verwenden, um bei konkreten Beispielen nachzuweisen, dass irgendwas ein Teilraum ist. Möchten Sie, bevor wir den Beweis haben, einmal für die Anschauung ein Beispiel für einen Teilraum sehen, aber ohne, dass ich alle Eigenschaften nachrechne? Ja, okay. Sondern nur zur Orientierung, damit Sie einmal gesehen haben, wie sowas aussehen kann. Okay. Hier ist mein Platz. Teilraum diese drei Sachen stimmen. Richtung und die andere Richtung ist dann umgekehrt. Und mindestens eine Richtung kriegen wir jetzt hin. Sei zuerst du ein paar Teilraum von V zu zeigen, sind die Eigenschaften A bis C, die da stehen. Also V mit Plus ist doch eine Gruppe. Vielleicht können wir wieder irgendwelches Wissen über Gruppen verwenden. Wie war das denn bei Gruppen und Untergruppen? Also wenn man eine Untergruppe hat, dann liegt das neutrale Element der großen Gruppe da drin und ist da das neutrale Element. Und hier wäre das dann halt der Nullvektor. Das ist das neutrale Element im großen Raum, also dann auch im kleinen Raum, sonst wäre es ja kein Teilraum. Das heißt, ich zitiere jetzt Gruppengedöns, genauer Lemma 2.8. In B steht, dass die Einschränkung der Skalarmultiplikation eine Abbildung von K kreuz U nach U ist. Denn da steht ja, dass das Ergebnis, wenn man sowas macht, wieder ein U nach. Schon uns geeinigt, dass wir nur noch einen Malpunkt machen, aber hier an der Stelle ist es vielleicht deutlicher. Die Skalarmultiplikation eingeschränkt auf K bildet nach U ab. Das steht in B. Und jetzt muss ich mir noch überlegen, dass ich aus A und C zusammen das Untergruppenkriterium basteln kann. Dafür muss ich kurz wischen. Denn es ist zwar nur eine Zeile oder vielleicht zwei, aber ich will das nicht dahin quetschen. Negative von jedem Vektor aus U auch in U liegt. Und diese Zutat